Beim Mittagstisch heute hat Bruder Wendt, er ist unter uns, ein Buch in der Hand gehabt und es lag eine Seite auf dem Tisch und die Beisitzer, die haben sich dafür interessiert, mit dem Titel Vom rechten Umgang mit Geld und Schulden. Ich kenne den Inhalt dieses Buches nicht, aber es ist sicherlich schon vom Titel her ganz interessant, vor allem für einen, der Schulden hat und vielleicht da drin ein paar Tipps kommen, wie er die schnell loskriegt. Einer, der Schulden hat, will sie ja losbekommen. Vom rechten Umgang mit Geld und Schulden. Ich möchte heute Abend auf eine Schuld hinweisen, die wir nicht losbekommen. Auch wenn wir dieses Buch jetzt massenweise kaufen und lesen. Kriegen wir nicht los. Und das ist eine besondere Art von Schuld. Ich möchte diese Schuld mit den Worten jetzt vermitteln, wie sie im Römerbrief im ersten Kapitel, also ganz am Anfang stehen, und wie sie der Apostel Paulus auch für seine eigene Person gesehen hat. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Einem mit Recht, dass das eine Bringschuld ist. Also im Geldwesen kenne ich mich nicht so genau aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass es da so verschiedene Arten von Schuld gibt, unter anderem also auch diese Art von Schuld, nämlich Bringschuld. Das heißt, ich darf nicht warten, bis einer eine Rechnung schreibt. Wenn da eine Rechnung kommt, dann muss ich sie bezahlen. Da lag dann irgendeine Leistung vor, die ein anderer mir erbracht hat. Sondern ich muss von mir aus wissen, ich habe diese Schuld abzutragen. Der Apostel Paulus hat auch angegeben, wem alles? Nicht Griechen und Griechen. Auch den Unverständigen, also auch denen, die gleich anspringen. Mit einem Wort allen. Allen hat er diese Bringschuld abzutragen. Deshalb also das Thema, wir sind zum Weitergeben verpflichtet. Es gibt auch ein Unterthema, und das entsprechend unserem Gesamtthema in diesen Tagen, dass Junge und Alte miteinander den Herrn loben sollen. Es geht ja hier bei Jung und Alt um die Frage nach den Generationen, da hatten wir ja auch schon ein Thema, das Generationsproblem. Und das Unterthema heute Abend kann uns so lauten, die nächste Generation muss es erfahren. Was? Werden wir noch hören. Und wie, denke ich auch noch, die nächste Generation heißt, wir sind zum Weitergeben verpflichtet. Es ist also nicht in unser Belieben gestellt. Abraham, so hat es Gott gesehen und über ihn gesagt und ihm auch deutlich gemacht, dass eben die Generationen nach ihm das alles weiter gesagt und aufgezeigt bekommen sollen, was Gott ihm, dem Abraham, gegeben hat. Und 5. Mose, dort wird es ja nun ausgeweitet auf das Volk Israel, dort ist es erst recht deutlich, wie das eingeschärft worden ist, die Gebote und Weisungen und Gesetze und einfach all das, was Gott an Lebensordnung diesem Volk gegeben hat, wie das Kindern und Kindeskindern weitergegeben werden soll. Wir werden also heute Abend auf ein Missionsgebiet hingewiesen, dass wir vielleicht gar nicht so sehr ins Auge fassen, so im alltäglichen christlichen Tagesablauf sozusagen. Sondern, wenn wir an Missionsgebiete denken, dann denken wir an ferne Gebiete, wohin man Missionare senden muss und so weiter. Und da muss man dann opfern und alles Mögliche tun. Ein Missionsgebiet, das mitten in unseren Häusern vorhanden ist und sozusagen vor die Füße gelegt ist, nämlich die nächste Generation. Von der Bibel her ganz klar als ein Missionsgebiet bezeichnet und deshalb auch der vorauswachsenden Generation als Auftrag mitgegeben. Also eine Bringschuld. Nicht erst warten, bis der andere abfragt. Vorhin habe ich gesagt, die Rechnung schreibt. Ich habe drei Hauptgedanken, das sind drei Fragen. Also nach dem Thema, wir sind zum Weitergeben verpflichtet, schließe ich jetzt als ersten Hauptgedanken die Frage an, was sollen wir denn weitergeben? Natürlich von der Lesung her und von dem Hauptanliegen her ist ja das eigentlich klar. Sollte uns klar sein, aber wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Ich habe hier zwei Aussagen, die vielleicht das große Feld dessen, um was es hier geht, zusammenfassen. Einmal, es geht darum, dass wir das erlebte Evangelium weitergeben. Das erlebte Evangelium. Ich sage das, auch wenn in der Schriftlesung der Ausgangspunkt im Alten Testament, in das wir ja nicht unbedingt gleich ein Evangelium hineinlegen, genannt ist. Trotzdem sage ich es ganz betont und bewusst, das erlebte Evangelium. Denn auch mitten im Alten Testament erfahren wir immer wieder den barmherzigen Gott, der sich zu den Menschen herabgebeugt hat, der eben vor der, sage ich einmal, sogenannten Gesetzgebung das Evangelium hat handgreiflich werden lassen und hat eben das geknechtete Volk im Ofen Ägyptens die Erlösung erleben lassen. Das war Evangelium. Vor der Gesetzgebung steht auch im Alten Testament das Evangelium. Darum also sage ich kühn und keck, wir sollen das Evangelium als erlebtes Evangelium weitergeben. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Erlebt ist deshalb zu unterstreichen, weil es nicht angeht, dass wir bei der Aufgabe des Weitergebens eine mühsam angelernte Sache weitergeben, so antrainieren, was man zu sagen hat. Es gibt ja Gruppierungen, bei denen ist das geradezu ein Schulungsprogramm, dass das, was sie den Menschen in ihrem missionarischen Dienst sagen sollen, eingebläut wird. Da wird auf ganz bestimmte Fragen, die immer wieder gestellt werden, antrainiert, welche ganz bestimmten Antworten gegeben werden sollen vor Ort, wenn es also dann hart auf hart geht. Das ist ein richtiges Training. Nun sage ich nicht, dass man bei dem erlebten Evangelium und bei dem missionarischen Dienst, in den wir hineingestellt sind, per Dauer auch hier nicht etwas zu lernen haben. Das ist ja ganz klar. Wenn aber das Ganze nur ein kopfmäßiges, angelerntes Wissen ist, antrainiertes Wissen ist, werden wir bald aufs Kreuz gelegt, garantiert. Da kommen dann garantiert Fragen und Einwände und Hinterfragungen und Dinge, die uns ja aus dem Sattel heben können. Wenn das Ganze nicht wirklich so in unserem Leben verankert ist und seinen Sitz in unserem Leben bekommen hat, ist eigentlich ganz klar, dann merkt der andere sehr schnell, der redet wie der Blinde von der Farbe. Und das kann eigentlich der Blinde nicht. Der kann nur daherfaseln. Ich meine, dass man es keiner Hausfrau lang und breit sagen muss und erklären muss, dass das Waschmittel, das sie eigenhändig selbst ausprobiert hat, dass sie das auch ihrer Nachbarin empfiehlt. Darauf hebt er übrigens auch die Werbung ab. Die lassen ja in der Werbung immer wieder die Frauen sprechen, nicht wahr, die da das erfahren und erlebt haben. Das ist ein guter Trick, Werbetrick. Also das muss man gar nicht erst jetzt sozusagen einbleiben, sagt das auch weiter. Sondern von der Erfahrung her quillt das wie von selber sozusagen aus dem Mund heraus und der andere erfährt es. Das wird mitgeteilt. Wie unbekümmert sind wir da in den alltäglichen Dingen untereinander. Was wir da einander erzählen und sagen. Und dann wird uns von der Bibel her dieser Auftrag zugemutet, dass wir eben auch das sagen, soll ich jetzt auch das Wort unbekümmert gebrauchen? Ein Stück weit ja. Unbekümmert das sagen, was wir mit Gott, was wir mit dem Herrn Jesus, was wir im Alltag durch Gebetserhörungen erlebt und erfahren haben. Wir sind ja in diesen Tagen mehrfach an diesen Punkt gekommen. Unsere Gotteserfahrung, der Abraham war damit nicht überfordert, als ihm das Gott zugemutet hat. Und er hat einiges mit Gott erlebt. Und das nun den Kindern weitergeben, darauf wurde er verpflichtet. Ich habe einmal folgende Notiz gelesen. In einer französischen Zeitung schrieb ein Kommunist, Damals hatte das ganze Jahr noch Hochkonjunktur. Das Evangelium ist eine viel mächtigere Waffe für die Erneuerung der Gesellschaft, hat der Kommunist geschrieben, als unsere marxistische Philosophie. Aber da wir unserer Sache mehr hingegeben sind, werden wir es vernichten. Dass er sich getäuscht hat, steht auf einem anderen Blatt. Also, was mich an diesem Satz, soll ich sagen, ein bisschen in Rage bringt, ist diese kühne Behauptung. Da wir unserer Sache mehr hingegeben sind, da müssen wir uns das sagen lassen, von einem Kommunisten. Ob alle dann dieser Sache so sehr hingegeben waren und sind, ist auch wieder zu fragen, aber bitte, lassen wir uns einmal diesen Satz ruhig in die Knochen hineinfahren. Da wir unserer Sache mehr hingegeben sind, stellen wir bei uns nicht Land auf Land ab fest, dass so eine Art Wohlstandsmüdigkeit eingekehrt ist. Übrigens finden wir das auch schon in der Bibel. Die Bibel als Buch der Wahrheit nimmt keinen Blatt vor den Mund, auch wenn sie uns unbequeme Dinge sagen muss. Da lesen wir in 5. Mose 32, Vers 15, Mose, ist ja das Lied Moses. Mose sagt das. Und Mose ist derjenige, der seinem eigenen Volk Dinge hat sagen müssen und auch gesagt hat, dass einem Hören und Sehen vergeht. Das sagt er in seinem Lied, ist also 5. Mose 32, Vers 15. Und Jakob aß und wurde satt. Es ist geradezu prophetisch gesprochen gewesen. Und Jakob aß, also das Volk Israel, aß und wurde satt. Fett ward Jeschurun, das ist ein anderer Ausdruck für Israel, und schlug aus. Ich fahre so wie der Esel, dem es zu wohl wird. Fett wurdest du, dick und feist. Und es ließ den Gott fahren, der es gemacht, und verwarf den Fels seines Heils. Sagt Mose über das fett und feist gewordene Israel. So ist es auch gekommen. Wenn wir von der Wohlstandsmüdigkeit sprechen, dann ist hier zu dieser Aussage eine Parallele. Ist deshalb der Vorwurf doch berechtigt? Da wir unserer Sache mehr hingegeben sind, Brüder und Schwestern, Junge und Alte, müssen wir uns das von dieser Ecke sagen lassen? Bringen wir uns nur immer wieder in Erinnerung, was wir empfangen haben. Als Land der Reformation, wenn ich das einmal so pauschal sagen darf, Land der Reformation, Land der Bibel. Luther war derjenige, der uns ja die Bibel gegeben hat, in dem Sinne, dass sie übersetzt wurde und dass wir die Bibel unters Volk bringen konnten. Land der Bibel, Land der Reformationen heute, Land geistlicher Dürre. In unserem Sonntagsblatt habe ich einmal gelesen, Stichwort Dürre jetzt, welches Verbrechen in der Wüste ist schlimmer als Mord? War die Frage und die Antwort. Zu wissen, wo Wasser ist und es nicht zu sagen. Zu wissen, wo Wasser ist und es nicht zu sagen. Man muss nicht den Nachweis bringen, dass unsere Welt immer mehr zur Wüste wird. Nicht bloß unser Land, sondern die ganze Welt, jeden Tag. Wir sind wirklich Wüstenregion geworden. Und in der Wüste ist es wichtig, dass man weiß, wo Wasser ist, wo die Oasen sind. Und wer in aller Welt, muss ich schon sagen, kann denn nun wirklich wissen, wo die Oase ist, wo es Wasser gibt, wenn es nicht die Christen wissen? Sagen Sie es. Wasser, natürlich kann ich dann sagen, ich kann hinweisen auf die Bibel, es ist ein Bild, nicht wahr, Oase und Wüste. Das ist ein bildhafter Vergleich. Ich kann dann schon sagen, wenn du das Wasser finden willst, um das es geht, dass du in der Wüste nicht verdurstest, dann fang an, mit der Bibel zu lesen. In der Bibel zu lesen und mit der Bibel zu leben. Fang damit an. Natürlich ist es auch wieder eine Pauschalantwort. Und wahrscheinlich kann der, dem ich das sage, auf ersten Anhieb nicht viel damit anfangen. Auch vielleicht nicht damit, wenn ich ihm sage, weißt, es geht bei dem Wasser, dass es da anzubieten gibt, um das Wasser des Lebens. So hat es ja Jesus gesagt. Das meint, du bekommst etwas zu trinken, du bekommst etwas aufzunehmen, das dir mehr gibt, als dass du nur deinen äußerlichen Durst stillen kannst. Du bekommst damit etwas, was dein ganzes Leben in eine neue Richtung bringt, was deinem Leben Sinn und Wert gibt. Das kann vielfältig eben entfaltet werden. Aber wichtig ist, dass wir dieses Anliegen überhaupt noch in uns haben und spüren und merken, dazu bin ich eigentlich gedrungen. Da ist eine Kraft in mir und das ist keine andere Kraft als die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wenn wir Christen sind, ist doch das klar, dass diese Kraft in mir mich antreibt, an dieser Stille aktiv zu werden. Nicht sagen, wo es Wasser gibt in der Wüste, das größte Verbrechen. Nun bin ich immer noch bei dem Punkt, es geht darum, dass wir weitergeben das erlebte Evangelium. Der andere muss natürlich dann schon merken, dass ich von diesem Wasser auch lebe. Der darf nicht den Eindruck haben, also komm, bei dem, da gibt es nur abgestandenes Wasser zu holen. Der erzählt da irgendwas von früher, aber ich muss die Geschichte ja heute aktuell haben. Das heißt, abgestandenes Wasser wäre dort, wenn der andere, dem ich das sage, die Meinung bekommt, der ist von dem, was er mir da sagt und erzählt, gar nicht mehr so richtig überzeugt. Das Ganze ist eigentlich nur so vom Hören sagen. Vielleicht hat er mal ein Erlebnis gemacht, ja, aber das sitzt nicht mehr in seinem Leben. Er lebt das Evangelium, darum muss das andere nämlich dazukommen. Das ist jetzt mein zweiter Satz, das gelebte Evangelium. Ich vergesse nicht, wie mein Lehrer in der Volksschule zu Hause, wir hatten die letzten vier Jahre in der Volksschule bei ihm gehabt, war kein schlechter Lehrer aus meiner Sicht heute, wie er erfahren hat später, dass ich in den Predigtdienst eingetreten bin und wir uns einmal getroffen haben zu Hause auf der Straße, hat er von sich aus angefangen zu erzählen von einem Pfarrer. Ich habe den Zusammenhang eigentlich erst später begriffen, der hat gemerkt und gehört davon, dass ich eben jetzt auch in dieser Sparte tätig bin und wollte mir, was weiß ich, irgendwas sagen. Und er hat das eben vielleicht lustig gefunden. Ich habe erst in diesen Tagen gehört, er habe die Art gehabt, bei den Frommen fromm zu reden und bei den Weltlichen weltlich und bei den Sportlern sportlich und bei den sowieso sowieso zu reden. Also habe diese Art gehabt, habe ich jetzt erst erfahren. Also hat er bei dem Leier eben so geredet. Aber trotzdem, was er gesagt hat, ist bedenkenswert. Er hat erzählt von einem Pfarrer, bei dem die Gemeinde eines Tages gekommen sei und habe eben gesagt, aber Herr Pfarrer, das, was Sie uns da sagen, ist schon recht und gut, aber das tun Sie ja gar nicht. Sie sagen uns da Sachen aus der Bibel, aber selber tun Sie das gar nicht. Dann habe der Pfarrer zur Antwort gegeben, ja, ob Sie denn schon einmal einen Wegzeiger hätten mit marschieren sehen auf dem Weg. Das war aber ein Schlupfloch, nicht? Ein Schlupfloch. Er ist also nur der Wegzeiger, der da steht und sagt, da Leute müsst ihr lang gehen, da ist und so weiter, bis dahin, dass er sagt, das ist der richtige Weg. Aber er als Wegzeiger bleibt stehen, geht nicht mit. Nicht wahr? Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt meine. Gelebtes Evangelium. Ich gehe den Weg mit. Und Jesus gehören, Evangelium erlebt haben und erleben, ist ja keine Sache in der Vergangenheitsform, heißt, ich gehe einen Weg. Weitergeben, das Evangelium weitergeben als Menschen, die sich an der Gnade Gottes freuen, an der Zuwendung, am Erbarmen, an dem, was ich erlebt habe, aber die sich darauf nicht ausruhen. Nicht wahr? Die Gnade erlebt haben und zu wissen, mein Herr ist ein barmherziger Herr, der mich akzeptiert, wie ich bin, und ich darf ihm gehören, wie ich bin. Aber das ist ja kein Freibrief, zu bleiben, wie wir sind. Zuwendung erleben, aber dann auch ganz sich einsetzen und diesem Herrn Freude machen wollen. Menschen, die um ihre Errettung wissen, aber die auch gleichzeitig wissen, dass es darum geht, jaget nach der Heiligung. Menschen, die wissen, habe ich in diesen Tagen auch schon ein paar Mal gesagt, dass sie nicht ihre Perfektion präsentieren müssen, das können wir ja gar nicht, brauchen wir auch nicht. Aber die doch bei dem anderen den Eindruck hinterlassen sollen, das ist einer, der sich ehrlich bemüht. Brüder und Schwestern, jung und alt, wir werden es nie schaffen, dass wir im Urteil der anderen immer gut abschneiden. Das schaffen wir nicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Dass die anderen ja jetzt alle sagen, Mensch, das ist aber ein Pfundschrist oder was weiß ich was. Mir hat mal einer so ins Stammbuch geschrieben, der Leier, das ist kein Christ, weil er Fußball spielt. Ich habe, früher war das, heute nicht mehr natürlich. Ich muss sagen, das hat mich nicht groß erschüttert. Also ich habe sozusagen mein Christsein nicht von diesem Urteil abhängig gemacht. Aber so kann es ja kommen. Nicht wahr, dass dies und jenes auszusetzen ist. Darum geht es nicht, dass ich das Urteil der anderen sozusagen so auf mich ziehe, dass es immer nur positiv ausfällt. Das wäre übrigens sogar gefährlich. Wehe euch, wenn die Menschen euch wohlreden, wenn alle Menschen euch wohlreden. Das kann nicht sein. Ich sage immer gerne, das bringt nicht einmal Gott für dich, dass alle Menschen gut über ihn reden. Gott muss sich viel Kritik anhören. Also nicht um Perfektion bemühen, damit wir ja gut abschneiden, sondern das ehrliche Bemühen, ich will es meinem Herrn recht machen. Und dann springt der eine oder andere schon darauf an und merkt, ja, ich merke, der will es mir ja auch recht machen, in dem, was er mir sagt und was er mir beibringen will. Das heißt, Wort und Wandel müssen übereinstimmen. Mit beidem will ich das Evangelium von Jesus Christus vertreten. Nun, zweiter Hauptgedanke, wieder eine Frage, wie soll ich das weitergeben? Ich möchte nun so vorgehen und zunächst aus dem Alten Testament, seien wir bitte nicht überrascht, dass jetzt das Alte Testament dran ist, ich werde nachher auch noch vom Neuen her ergänzen, aus dem Alten Testament Tätigkeitsworte, Tunwörter oder Zeitwörter, und wie sagt man das neudeutsch, Verben, also herauslesen und sagen, wie das nun im Einzelnen als Tätigkeit geschehen kann. Eins haben wir schon gehört, bei Abraham Befehl. Ist ein Tunwort, befehlen. 1. Mose 18, Vers 19. Hier liegt die Begründung für die Verpflichtung. Weitergeben ist Gottes Auftrag. Ich unterstreiche noch einmal, weitergeben ist Bringschuld. Singen wir das Lied Ein Tagwerk für den Heiland? Ist es auf der Lahü auch bekannt? Ein Tagwerk für den Heiland. Das ist doch das Diakonissenlied. Aber nicht, weil nur die Diakonissen das singen dürften, sondern weil dort sozusagen der diakonische Dienst besonders dargestellt ist. Da kommt die Zeile drin, es ist ein Dringen der Liebe. Ein Dringen. Also dieses Tagwerk für den Heiland, dieser Einsatz, dieser Dienst, eindringen. Also nicht mühsam aus uns herauspressen. Ist das noch? Befehlen bedeutet, dass wir, ja, ich möchte es nicht sagen, Gottes Faust im Nacken haben. Das wäre zu hart. Aber dass wir schon spüren sollten, dass Gottes Auftrag auch einmal Last sein kann. Horchen wir hinein in die Prophetenbücher des Alten Testamentes. Der Jeremia stand nicht bloß einmal an dem Punkt, dass er seinen Prophetendienst lieber heute als morgen losgehabt hätte. Das ist das harte Wort befehlen. Münzen wir das um in das Dringen von innen heraus. Ein anderes Wort, Zeitwort, 5. Mose 6, Vers 7. Einschärfen, haben wir auch in der Lesung gehört. Einschärfen heißt die Wichtigkeit einer Sache mit allen Mitteln deutlich machen. Da ist eine laxe Handhabung nicht erlaubt. Ich glaube, ich sage jetzt nicht glaube, das ist falsch, ich meine, diese Geschichte hat Pfarrer Kemner erzählt, wenn nicht sogar selber erlebt. Ich erzähle es jetzt einmal so, als ob er das selber erlebt hat, er ist mit irgendeinem jungen Mann im Gespräch, der mit seelsorgerlichen Fragen zu ihm kommt, und sie sind in dem Gespräch an dem Punkt, wo nun der Augenblick da ist, dass einfach der junge Mann jetzt zur Entscheidung gerufen wird. Und in dem Augenblick kommt die Frau von Kemner in das Zimmer gerannt und schreit, Mann, im Hof brennt ein Auto. Warum und wieso, das kann man ja nicht langsam erklären. Und Pfarrer Kemner ist in der Situation jetzt zu entscheiden, ja, soll ich jetzt aufspringen und rennen zum Feuerlöscher und mein Auto löschen und den jungen Mann da sitzen lassen. Dann hat er sich entschieden und ist sitzen geblieben, hat seiner Frau gesagt, lass den Dreck brennen. Und diese Reaktion wurde für den jungen Mann zum Anlass, sich für Christus zu entscheiden. Weil der sich sagte, wenn dem Pfarrer Kemner ich so wichtig bin, dass er jetzt lieber sein Auto brennen lässt, also dann muss was dran sein. Das Gegenteil von laxer Handhabung. Nicht? Unter Umständen muss man da auch mal auf ein Mittagessen verzichten. Und auf ein paar Nachtstunden. Wenn es um die Sache geht. Weiter, 5. Mose 6, Vers 7. Das sind jetzt alles Zeitwörter, die ich aus der Lesung, die wir gehört haben, entnommen habe. Davon reden. Davon reden. Wovon reden wir? In unserem Land hat sich so eingebürgert, dass das Thema Liebe Thema Nummer 1 ist. Mit allem Drum und Dran. Mit allen Neben- und Begleiterscheinungen und Verfälschungen und allem Drum und Dran. Ja, warum machen wir nicht das Evangelium zum Thema Nummer 1? Da geht es auch um die Liebe, aber um die Liebe Gottes. Davon reden. Das heißt, im Alltag sich bestimmen lassen von dem, was uns da als Auftrag gegeben ist. Wenn das in unseren Herzen wohnt und da ist, dann ist die Ausgangsbasis geschaffen für das, was nachher unsere Zunge sagt. Weiter. Psalm 34, Vers 12. Lehren steht da. Kommt her, ihr Kinder, ich will euch lehren. Das heißt, ich sage etwas, was dem anderen als Lehre dienen soll. Der andere soll dadurch etwas lernen, etwas beigebracht bekommen. Der andere, in dem Fall der Jugendliche, der gerne erkundert und sagt, das habe ich in diesen Tagen auch schon betont, weil ich das in unseren eigenen Kindern erlebt habe, der dann gern kontert und sagt, meine Sache. Kommen wir dann und sagen, nein, ich will dir jetzt meine Sache beibringen und bitte jetzt hör mal her. Dann haben wir schon die Konfrontation. Wenn wir aber sagen, du, ich setze dir jetzt nicht meine Sache entgegen, sondern Gottes Sache, wie werden das? Gottes Sache will ich dir jetzt beibringen. Und da höre mal jetzt her. Lehren. Erzählen, da hatten wir ja heute Morgen ein ganzes Thema, Psalm 44, Vers 2. Weil Gott Geschichte gemacht hat, können und sollen wir Geschichten erzählen. An den Weg gewöhnen. Sprüche 22, Vers 6, merken wir, was das für eine Sammlung zusammen gibt. An den Weg gewöhnen. Es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. An den Weg des Evangeliums gewöhnen durch Wiederholung. Ist doch nicht schlecht, ist gut. Deshalb ist es gut, wenn wir viele Lieder haben mit Refrains. Das ist Wiederholung. Und die Wiederholung prägt das ganz besonders ein. Und in den Refrains, wenn es gute sind, da werden immer die Hauptgedanken zusammengefasst. 5. Mose 6, Vers 20, blenden wir wieder zurück in dieses bereits erwähnte Kapitel. Auf Fragen Antwort geben. Es gibt in der Entwicklung eines Menschen das sogenannte Fragealter. Das weiß jede Mutter, das lernt auch jeder Vater kennen, dass Kinder in einer ganz bestimmten Phase ihrer Entwicklung nun wirklich also fragen können, noch und noch, bis es manches Mal einem lästig wird und auch so, dass man auf viele Fragen dann auch keine Antwort hat. Das ist das Fragealter. Und das ist gut, man sollte das pädagogisch ausnützen. Diese Wissbegier, die da einfach zum Ausdruck kommt. Und nun sagt die Bibel, stell euch vor, so modern ist die Bibel, auf Fragen Antwort geben. In der Süddeutschen Zeitung, das war während unserer Münchner Zeit, wurde ein 1,0-Schüler, das war der abgeschlossene Maximilianeum, das ist das Gymnasium, in das die Schüler kommen, die schon eine Auswahl darstellen. War übrigens auch der Franz Josef Strauß drin. Aber der war es nicht, von dem ich das jetzt sage. Ein 1,0-Schüler im Maximilianeum, das ist also wirklich absolute Spitze. Der wurde eben gefragt, ja warum und wieso und wie er eben zu diesem guten Ergebnis kommt. Dann hat er gesagt, ich habe eine furchtbare Neugierde und mich interessiert einfach alles. Doch nicht schlecht, 1,0. Es ist gut, wenn dieses Fragen da ist, wenn diese Wissbegierde da ist, wenn diese Art bei den Jungen da ist, dass sie einen fast umwerfen mit ihrer Fragerei. Das ist gut so. Nützen wir das aus, ist eine Chance. Schließlich noch etwas, das ist aus dem Alten Testament, das anschaulich machen. Nicht wahr, da ist die Geschichte, wenn mit den Türpfosten, der Israelreisende weiß in jedem Hotel, dass an dem Eingang am Türpfosten eine sogenannte Mesusa angebracht ist. Das muss sein, weil das Religionsministerium sonst den Betrieb eines Hotels gar nicht erlaubt. Das muss also religiös sein. Ist aber weithin natürlich äußere Form geworden. Oder dass die orthodoxen Juden so ihr Gebetskästchen da vorne tragen oder ihre Gebetsriemen um den Arm gewickelt haben. Das hat alles seine Wurzel in 5. Mose 6. Was ist denn der Hintergrund? Dieses Merkzeichen oder diese Merkzeichen anschaulich machen, was Gott an Weisungen, Geboten, Ordnungen und Verordnungen gegeben hat. Als Lebenshilfe anschaulich machen. Darf ich noch schnell ins Neue Testament hineinblenden? 2. Timotheus 4, Vers 2. Dort hat der Apostel Paulus seinem Timotheus geschrieben, predige das Wort. Im Neuen Testament wird ja für den Dienst dieses Weitergebens predigen gesagt, evangelisieren gesagt, herolden gesagt, evangelisieren wörtlich übersetzt Frohbotschaften, und hier wird weiter gesagt, predige das Wort, tritt dafür ein, das heißt eintreten, sich dazu stellen, zu gelegener und ungelegener Zeit. Also nicht erst warten, bis ich bei mir selber das Empfinden habe, also heute habe ich es gerade, Freudigkeit. Die junge Generation würde sagen, heute habe ich Lust dazu oder keine. Also nicht erst warten. Überführe, in anderen Übersetzungen steht da drohe, ja, so heiß kann es hergehen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das sind auch alles Zeitwörter. Wir stehen bei der Frage, wie sollen wir das weitergeben? Ich möchte das abschließen und noch ein paar praktische Anwendungen und Auswertungen sagen, bei diesem zweiten Hauptgedanken. Das heißt, wenn ich diese Vielfalt von Tätigkeiten mir vor Augen führe, dass ich in der Lage sein kann und soll, den anderen in einer ganz bestimmten Situation mit der Frage zu konfrontieren, wie stehst du zu Jesus? Und nicht dann anfangen zu stottern, sondern gezielt. Auch auf die Gefahr hin, dass der andere schweigt. Ich habe es heute Morgen erzählt, ich habe auch geschwiegen, als mir diese Frage gestellt wurde, weil ich nicht antworten konnte. Ich habe heute Morgen von dem Bruder erzählt, der als einfacher Bauer während der Winterzeit Evangelisationen abgehalten hat, dort wo er eingeladen wurde. Und ich habe es selber mit eigenen Ohren miterlebt, auf dem Bezirk Neuhütten, das habe ich ja erzählt, dass wir miteinander im Auto auf die Station gefahren sind, an einem der Abende, und wir haben ein Mädchen aus der Nachbarschaft im Auto mit eingeladen, mit der ich schon eine ganze Anzahl von Gesprächen hatte, und ich wusste, dass da manches Problematische vorlag, gerade im Blick auf ihr Christusverhältnis. Jetzt dachte ich, du liebe Zeit, also wenn jetzt der Bruder, der da als Evangelist tätig war, mit im Auto sitzt und dieses Mädchen kommt auch in das Auto herein, der fragt die ganz bestimmt. Und ob das gut ausgeht, nachdem ich eben diese vielen Vorgespräche geführt hatte. Da hat sie gefragt. Direkt, unbekümmert, einfach auf ihr Verhältnis zu Christus hin angesprochen. Und da kam dann auch nichts. Keine Antwort. Und dann habe ich gemerkt, mit welchem Feingefühl, soll ich sagen, mit dem Feingefühl der Liebe, mit welchem Takt, nicht jetzt mit dem frommen Holzhammer, dieser einfache, schlichte Bruder, diese etwas kitzliche Situation, da war geschwinde Spannung in der Luft, überbrückt hat. Dann hat er erzählt von sich und einfach die Wichtigkeit der Entscheidung für Jesus erklärt und hat einfach so vornehm das Ganze gelöst, dass ich bis heute darüber staune, sonst könnte ich es nämlich nicht erzählen. Den anderen fragen. Nicht bloß so allgemein, ja, wie geht's? So, und dann reden wir so allgemein. Auch das sollte sein, dass wir lernen, einander eine Erkennung zu geben. Und das wäre vielleicht etwas, was man den Alten sagen müsste im Blick auf die Jungen. Eine Zeit lang war ja der Slogan da unter uns tätig, hast du heute schon dein Kind gelobt? Nicht so, naja, das ist recht und gut gemeint zwar. Ganz klar, das muss auch immer sein, aber man kann ja nicht immer bloß loben. Aber es ist schon etwas dahinter, eine Erkennung geben, das hast du gut gemacht. Oder dass ich einem jungen Menschen, als der Erwachsene, als der Ältere signalisiere, du, ich freue mich, wie du mitmachst in der Gemeinde. Trauen wir uns das doch, einander zu sagen. Ich weiß noch heute, wie einer der älteren Brüder einmal zu mir gesagt hat, ich habe das nicht begriffen, du bist gewachsen. Ich glaube, er hat nicht gemeint, dass ich jetzt ein paar Zentimeter länger geworden bin, sondern er hat es irgendwie glaubensmäßig gemeint. Fürbitte üben. An der rechten Stelle tolerant sein. Gerade im Umgang jung und alt miteinander. An der rechten Stelle tolerant sein. In der Frage der Entscheidung für Jesus gibt es keine Toleranz. Da können wir nicht in Wischiwaschi machen. Aber an der rechten Stelle. Und oft ist es doch so, dass wir dann die zweitrangigen Dinge plötzlich für so wichtig erachten. Ich war dann machen die Alten rum an der Rocklänge und an der Haarlänge und an was weiß ich was allem, an diesem und jenem und sagen, Mensch, wie kommen denn die daher? Statt dass wir wissen, das ist nun wirklich zweitrangig. Das sollen nur ein paar Hinweise sein bei der Frage, wie sollen wir das gelebte und erlebte Evangelium weitergeben. Das ist auf jeden Fall ein weites Feld praktischen und praktizierten Zeugendienstes. Seien wir doch bei dem allem getrost, fröhlich, gelassen, unbekümmert. Jetzt sage ich hier wieder den Satz von Matthias Claudius. Wie Kinder fromm und fröhlich sein. Das muss man den Alten besonders sagen. Wie Kinder fromm und fröhlich sein. Übrigens, da sind ja heute Abend eine ganze Anzahl Junge da. Kommt ihr heute Abend nicht vor, in dem, was ich da vorne sage? Fühlt ihr euch nicht angesprochen? Ach, hoffentlich doch. Ja, wisst ihr, noch ein paar Jahre, dann seid ihr die Generation, die ich heute Abend ganz besonders sozusagen als Thema habe. Die nächste Generation muss es erfahren. Noch ein paar Jahre seid ihr dran. Ganz massiv. Zum Schluss dritte Frage, da bin ich einigermaßen rasch fertig. Warum sollen wir denn das Evangelium weitergeben? Warum? Einmal, weil der Heilsplan Gottes, und Es ist der Heilsplan Gottes, der sich im Evangelium verdichtet hat. Weil der Heilsplan Gottes allen Menschen gilt. Gott will, dass allen geholfen werde. Ganz gewiss geht es um eine Auswahl, auch jetzt, auch heute. Nicht darum, dass sich jetzt alle Welt bekehrt und durch unseren Einsatz, durch unseren eifrigen Missionsdienst schaffen wir es, dass wir eine Weltbekehrung zustande bringen. Das können wir getrost vom Programm herunternehmen. Schaffen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Um die Auswahl geht es. Aber nicht wir wählen aus, dass wir sozusagen sortieren, der hat das Evangelium verdient und der nicht. Dabei wären wir denn. Sondern Gott wählt aus. Und weil das Gottes Sache ist, wir aber den Auftrag haben und die Bringschuld, sagen wir es allen. Möglichst allen. Wir streuen also die Saat des Evangeliums im großen Wurf aus. Was denn davon aufgeht, wo das Evangelium Wurzel schlägt, das ist dann nicht mehr unsere Sache. Das Ausstreuen ist unsere Sache. Dann der nächste Punkt. Warum? Weil, das kommt zu der Aussage, die ich schon gemacht habe, dazu, weil wir ein umfassendes Rettungsangebot haben. Nicht oberflächliche Vertröstungen. Ich denke manches Mal, was wird heute in unserer Welt mit den vielen Botschaften? Es gibt viele Botschaften in unserer Welt. Aber keine kommt an das Evangelium heran, ganz gewiss nicht. Was wird mit den vielen Botschaften in unserer Welt für Flickwerk betrieben? Da operiert man dort herum und da herum und macht Maßnahmen, die einfach immer nur durch Symptome betreffen. Aber an die Wurzel kommen wir nicht. Das Evangelium geht an die Wurzel. Hat die Lösung für die Wurzelkrankheit. Und wer ist in der Lage, das zu bringen und zu sagen, wenn nicht die Christen, wenn nicht die, die das erlebt und erfahren haben? Ich glaube, ich habe es hier auch schon mal gesagt. Oft ist es so, dass wir es immer von denen erwarten und jenen erwarten, wenn doch die in Bonn oder die Partei oder jene Partei oder die Regierung, die jetzt gerade ist, wenn doch die das endlich wieder machen oder wenn der Bundeskanzler endlich mal wieder klare Weisungen geben würde, dann erwarten wir immer wieder von den anderen, von denen, die angeblich das Sagen haben. Was kann denn dort gesagt werden? Heute Mittag oder Nachmittag sind wir an den Punkt gekommen, wo wir sagen mussten, wenn bei den Politikern schon ein Werteschwund, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ein Werteschwund festzustellen ist, und wenn bereits in den Kirchen Land auf Land ab die klare Stimme, der klare Ton des Evangeliums schon gar nicht mehr da ist, von woher soll er denn dann noch kommen? Frage ich. Dann ist niemand mehr da in der Welt. Wenn nicht die Handvoll Christen, entschiedener Christen, die wirklich vom Geist Gottes getrieben und erfasst, auf ihrem Posten stehen und wissen, dazu bin ich da. Wir sind nicht dazu da, ein paar Schönheitsoperationen zu machen, ein paar Vitaminspritzen zu geben, damit der andere wieder ein bisschen Lebenshilfe bekommt. Wir müssen mit dem Evangelium immer an die Wurzel gehen, die Lösung, die von daher angeboten ist, grundlegend. Also, die Zeit ist um, wir sind zum Weitergeben verpflichtet. Darf ich zum Schluss noch aus dem Nähkästchen plaudern? Ich sage gleich, was das für ein Nähkästchen ist. Wer Pfarrer wird oder Pastor, der wird ja irgendwann einmal ordiniert. Und vor der Ordination und bei der Ordination gilt es, Fragen zu beantworten. In der alten Ordinationsordnung, die wir hatten, ich muss in der Vergangenheitsform sprechen, war noch die besondere Frage, willst du überall fleißig die Kinder unterrichten? Irgendwie die nächste Generation muss es erfahren. Fleißig die Kinder unterrichten. Die Ordnung, die danach gekommen ist, hat den Satz so geprägt. Bist du entschlossen, alle Menschen, jetzt kommt der Nebensatz, auch die Kinder, die deiner Obhut anvertraut sind, wieder aus der Heiligen Schrift zu unterweisen. Da ist die Sache mit den Kindern in einen Nebensatz sozusagen hineingeschoben worden. Hoffentlich wird aus dem Nebensatz keine Nebensache. Sorgen wir dafür, helfen wir mit. Das wäre dann so etwas wie unsere Ordination. Helfen wir mit, dass aus dem Nebensatz keine Nebensache wird, weil wir zum Weitergeben verpflichtet sind. Amen.